Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cybersicherheits-Podcasts Reingehackt. Heute mit Lucia Strasser. Sie ist Teil der Geschäftsführung der IT-Sicherheitsfirma Edjed, Juristin und dort für das Thema Datenschutz zuständig. Hallo, liebe Lucia.
Hallo Fabian, vielen Dank, dass wir heute zusammen den Podcast aufnehmen. Ich freue mich sehr.
Genau, und ja, wir freuen uns ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Und zwar haben wir den Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann bei uns. Er ist von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion auch Jurist und im Innenausschuss Berichterstatter für das Thema Datenschutz. Hallo, lieber Henrichmann.
Ja, hallo, ich bin auch sehr gespannt.
Genau, bevor wir vielleicht ins Thema einsteigen, dass unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen mehr über Sie erfahren können, sagen Sie doch gerne auch noch ein paar Worte über sich.
Ja, das mache ich gerne. Ich bin mittlerweile 48 Jahre Münsterländer, also Nordrhein-Westfale, und seit 2017 im Deutschen Bundestag. Bin seitdem auch Mitglied des Innenausschusses und des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Und kümmere mich da um das Thema Datenschutz, aber auch Cyberfähigkeit der Sicherheitsbehörden, Kriminalität im Netz. Und insofern ist mir die Debatte zwischen Nutzen und Schützen sehr wohl geläufig und freue mich auf das Gespräch.
Ja, genau, das soll auch unser heutiges Thema sein: Datenschutz, Mehrwerte und Herausforderungen. Und ich würde die erste Frage direkt an Sie geben, lieber Henrichmann. Sie plädieren ja für einen pragmatischen Datenschutz und mit einer Fokus auf die Anwendbarkeit. Wo sehen Sie denn da konkret aktuell noch Baustellen? Denn man könnte jetzt ja sagen, die DSGVO ist seit Mai 2018 in Kraft und haben sich die Neuerungen inzwischen in der Praxis noch nicht ausreichend eingespielt?
Naja, zuallererst ist es ja immer schön, den Vergleich innerhalb Europas zu bemühen oder innerhalb der EU. Alle haben das gleiche Niveau mit der Datenschutzgrundverordnung. Und ich war jetzt gerade im Urlaub ein paar Tage in Skandinavien, aber ich könnte das gleiche aus den Niederlanden berichten. Mhm. Wir haben kein Problem mit dem Datenschutz in Deutschland, sondern wenn überhaupt, dann mit der Datenschutzauslegung. Und da stellt man schon unterschiedliche Levels und Niveaus fest. Die einen, die das relativ pragmatisch machen, und die anderen, zu denen leider allzu oft auch wir Deutschen gehören, die es doch dann ziemlich schwierig und komplex machen. Und um das Thema gleich aufzugreifen, die Anwendbarkeit, Usability und solche Fragen. Also runtergebrochen, ich habe es bei der Thema Registermodernisierung, also wenn man so will, die Digitalisierung der Verwaltung gesehen und als Wahlkreisabgeordnete auch häufig angesprochen. Und wenn dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Verwaltungsbereichen sagen, wenn ihr das alles mit dem Schutzniveau zu komplex macht, wisst ihr was, dann lasse ich mir halt immer noch ein Formular ausfüllen. Das ist für mich am Ende einfacher. Und insofern ist der hohe Schutzgedanke dann auch konterkariert, wenn wir analog bleiben und im Analogen stehen bleiben. Und deswegen, glaube ich, gibt es da viel Luft nach oben.
Mhm. Ja, Lucia, der Ball zu dir zunächst erstmal. Ja, ihr beratet ja mit eurem Unternehmen und helft ihnen, ihre IT-Sicherheit erstmal zu verbessern. Welche Rolle spielt denn dabei das Thema Datenschutz?
Ja, Fabian, genau, das spielt eine wichtige Rolle, beziehungsweise wir definieren das so, dass es eine wichtige Rolle spielt. Für uns steht die IT-Sicherheit eigentlich im Fokus, weil wir sagen, okay, die IT-Sicherheit bedingt eben Continuity und jedes Unternehmen muss eben arbeiten, und von daher ist das eigentlich das, was jedes Unternehmen vornehmlich tun muss und möchte, und vor allen Dingen möchte das Unternehmen alle seine Daten geschützt wissen, das heißt, zum Beispiel Patente oder generell Geschäftsgeheimnisse sollen geschützt werden und nicht einfach nur personenbezogene Daten. Und wir sehen damit eigentlich das größte Potenzial darin, beides zu kombinieren, IT-Sicherheit eben so zu steuern, dass wir sagen, auch die personenbezogenen Daten sind am Ende geschützt. Das fängt eben damit an, dass die DSGVO zum Beispiel ja auch sagt, man muss eben auch Wirksamkeitsprüfungen durchführen. Das sind zum Beispiel einfach klassische Penetration-Tests, also genau einfach Testings auf die Infrastruktur des Unternehmens. Und wenn sich ein Unternehmen schon mal mit den TOMs, also technisch-organisatorischen Maßnahmen, auseinandergesetzt hat, hat es A, viel für die IT-Sicherheit getan, aber B, eben auch eine Anforderung aus der DSGVO erfüllt. Und von daher ist das für uns eigentlich etwas, was sich gegenseitig bedingt und ergänzt. Und von daher ist das für uns eigentlich eine Win-Win-Situation, eine Kombination zu haben.
Ja, um beim Thema Pragmatismus bei dir auch nochmal ein bisschen nachzuhaken. Jetzt haben wir ja den zuständigen Politiker sozusagen da. Ja, wo siehst du denn jetzt ganz konkret mit Blick jetzt auf eure Kunden da mehr Bedarf für Pragmatismus beim Datenschutz? Oder kann man sagen, na, die müssten eigentlich nur die bestehenden Regeln pragmatisch auslegen und anwenden.
Ja, also die erste Herausforderung ist häufig, dass der Datenschutz nach wie vor so ein bisschen das Stiefkind ist, also immer als unnütz oder hinderlich gesehen wird, lästig irgendwo auch. Es fängt ja schon in der Geschäftsführung an, die häufig davon eigentlich nicht so viel wissen will. Wir sehen es schon auch ein Stück weit als Möglichmacher, ne? Man sollte eben die Mehrwerte sehen. Man sollte sehen, dass man eben, wenn man sich an den Datenschutz hält, auch seine Produkte eventuell besser vermarkten kann, weil die Käufer oder die Klienten einfach ein höheren Vertrauen da rein haben. Und es soll kein Verhinderungsgesetz sein. Und da bin ich ganz klar beim Herrn Henrichmann, der vorhin gesagt hat, es gibt eben andere Länder in der EU, die die DSGVO viel pragmatischer anpacken. Und dafür plädieren wir eigentlich auch. Wir haben alle das gleiche Gesetz, an das wir uns halten müssen. Und es ist eine Frage der Auslegung. Und so gehen wir auch bei unseren Mandanten ran, dass wir sagen, naja, so viel wie nötig, ne, aber mit Augenmaß. Und ein kleines Unternehmen, welches Maschinen herstellt, hat ja eine ganz andere Herausforderung beim Schutz personenbezogener Daten. Da sind möglicherweise nur Mitarbeiterdaten und ein bisschen Kundendaten, aber aus dem B2B-Geschäft. Wohingegen, wenn ich einen großen Apothekerverband berate, habe ich eine ganz andere Datenqualität. Ja, ich habe Gesundheitsdaten, das sind besonders sensible Daten, die müssen ganz anders geschützt werden. Dasselbe wäre jetzt bei Krankenhäusern. Ja, und so gehen wir auch in unserer Beratungspraxis vor. Die DSGVO schreibt bestimmte Dokumentationen vor, aber die können natürlich auch unterschiedlich groß ausfallen. Ja, also für den kleinen verarbeitenden Betrieb mit 30 Mitarbeitenden habe ich natürlich ein ganz anderes Regelwerk am Ende als für den hochsensiblen Bereich. Und so würde ich es allen empfehlen, den Datenschutz anzugehen, je nachdem, was ich für Daten habe.
Ja, gucken wir mal ein bisschen, was auch, ja, was regulatorisch gerade in der Pipeline ist. Also ein Gesetzentwurf ist ja gerade noch sozusagen in der Pipeline, die Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes. Und am 24. Juni, Herr Henrichmann, gab es dazu ja eine Anhörung und darin enthalten habe ich gelesen, dass Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit länderübergreifenden Vorhaben künftig sozusagen einem einzigen Landesdatenschutzbeauftragten sozusagen sich unterstellen können oder unterstehen sollen. Das wäre ja im Prinzip mehr Pragmatismus und weg von der ja gefürchteten Kleinstaaterei beim Datenschutz, die ja auch dazu beiträgt, dass es Unternehmen in der Praxis, vor allem wenn man bundesweit unterwegs ist, ja, dass man sich beim Datenschutz echt schon mit unterschiedlichen Aufsichtsbehörden die Dinge unterschiedlich auslegen. An diesem konkreten Beispiel, was sollte oder könnte noch ja, in den Gesetzentwurf stehen oder was müsste noch rein, um für mehr Pragmatismus vielleicht an der Quelle zu sorgen?
Also an guten Gedanken, auch in Gesetzen und an Erkenntnisschwierigkeiten hapert es in Deutschland eigentlich gar nicht. Wir wissen ja eigentlich alle, wo wir stehen. Und dann ist es immer eine Frage der konkreten Umsetzung. Im gleichen Bundesdatenschutzgesetz ist ja auch angelegt die Reform der Aufsichtsbehörden oder eine mögliche Reform. Da ging es dann um die Frage gemeinsame Geschäftsstelle. Also sprich, ich bin bundesweit tätig, über Bundeslandgrenzen hinweg, an wen wende ich mich? Genau das ist da ja nicht passiert. Also weder Geschäftsstelle noch irgendwie ein Budget für eine sozusagen bundeseinheitlich operierende Datenschutzaufsicht, wie auch immer strukturiert in Deutschland. Man kann es auf andere Gesetze aussehen, die sogenannte NIS-2-Richtlinie, die wir gerade diskutieren. Auch da stellen mir die Unternehmen im Wahlkreis schon die Frage, wohin melden wir überhaupt? Digital, wer nimmt die Meldungen entgegen? Was ist eigentlich, wenn ich Energiewirtschaft zum Beispiel mit Bundesnetzagentur oder BSI verschiedene Aufsichtsbehörden habe, Flugsicherung, BSI oder eben BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und das BSI. Also wir haben immer ganz viele Strukturen. Und umgekehrt, ich fände es schon mal einen guten Ansatz, wenn wir dahin kämen. Und da ist egal, ob landwirtschaftlicher Betrieb, da höre ich es häufig, ob Unternehmen, die zu Statistikzwecken melden, wenn Daten, die irgendwo schon mal liegen, kann zum Beispiel auch die Grundsteuererklärung, die wir ja alle gerade mehr oder weniger segensreich hinter uns gebracht haben, nehmen, wo man sich denkt, Mensch, da hat der Staat an bestimmter Stelle doch Daten vorhanden und der behelligt immer wieder die Bürger damit sozusagen das Gleiche nochmal zu liefern. Wenn wir diese Daten endlich nutzbar kriegten, und da sagt mir jeder, egal in welcher politischen Richtung er oder Partei unterwegs ist, wird immer hochgelobt, zum Beispiel Estland. Ja, die machen es aber auch relativ pragmatisch, indem sie eben den Datencontainer haben, auf den ich zugreife, mit dem Datenschutzcockpit, Datencockpit, wie auch immer, als sozusagen regulatorisches Instrument oder Schutz auch gegen Missbrauch. Ja, nur wenn ich das will, dann muss ich eben auch den Schritt gehen, in andere Länder und wie auch Estland gehen und muss Daten verfügbar machen. Das wäre eigentlich viel wichtiger als irgendwelche oft gelesenen Absichtserklärungen in Gesetzen, die am Ende in der Praxis sich leider noch nicht zeigen.
Aber da vielleicht nochmal nachgefragt, woran hängt es da? Also, Sie haben ja das Beispiel genannt, ne? Dieses einheitliche Büro dann sozusagen der Datenschützer für bundesweite Anliegen oder auch jetzt das andere Beispiel, das Cockpit. Hängt es an der, dass sozusagen die Landesdatenschutzbeauftragten Kompetenzen nicht abgeben wollen oder hängt es am Bund, der es nicht übernehmen möchte?
Naja, ich habe in der Anhörung, die Sie ansprachen, zum Bundesdatenschutzgesetz ja durchaus gehört, dass der Vertreter Hessens mehrmals betont hat, dass man natürlich zusammenarbeiten möchte und dass man natürlich die Probleme sieht. Aber umgekehrt haben wir ja verschiedene Vorhaben gehabt, wo es eben nicht funktionierte, wo Verbände, die Mitglieder beraten, die bundesweit irgendwie angesiedelt sind, sagen, okay, im Zweifel muss ich halt die strengste Auslegung sozusagen meinen Mitgliedern empfehlen. Und das ist eben das, was uns dann teilweise nicht hilft, wenn es dann irre streng gehandelt wird und dann, wie gesagt, es sich aber auch in der DSGVO total nicht wiederfindet, beziehungsweise immer die engere Auslegung sich wiederfindet. Und das ist eben der Wettbewerbsnachteil auch zu anderen Nachbarstaaten innerhalb der EU. Und wie gesagt, da wäre, glaube ich, der gemeinsame Wille, sich auch hinzusetzen als Datenschutzkonferenz und zu sagen, wir nehmen nicht sozusagen das, was der Strengste von uns will, sondern wir schauen vielleicht auch mal hier und da, was ist eigentlich ein europäischer Standard? Auch da, europäischer Standard, kann ich eigentlich losgelöst, ob Datenschutz, Cybergesetzgebung oder, weiß nicht, Innovation, Forderung, Forschungsvorhaben, egal, immer mal sagen, was machen eigentlich unsere europäischen Nachbarn? Und wenn wir da mal auch auf europäischer Ebene zu so einem Durchschnittslevel kommen, also man könnte es auf die Formel zusammenschrumpfen, lieber 80%, die funktionieren, als 100% oder deutsche Goldrandlösung, die am Ende Probleme machen. Und wir sind leider zu oft noch bei der Goldrandlösung.
Ja, das ist schön beschrieben, die Goldrandlösung. Ja, vielleicht noch ein Beispiel oder eine Frage nach mehr Pragmatismus auch in deine Richtung, Lucia. Ihr verschickt ja zum Beispiel seit einer Weile, habe ich gesehen, einen monatlichen Newsletter mit Datenschutzinfos und pickt da euch immer so Themen raus. Ja, wo glaube ich, Unternehmen einfach große Fragezeichen haben, wie soll ich das rechtskonform machen? Zwei Beispiele, die ich jetzt gelesen habe, ja, in der letzten Ausgabe ging es um Speicherfristen und Löschkonzepte. Gehört das sozusagen zu den Kernkomponenten der DSGVO? Welche Tipps gebt ihr da konkret so in a nutshell für Unternehmen?
Ja, da hast du jetzt direkt was rausgegriffen, Fabian. Das ist wirklich, ja, ich glaube, die Herausforderung, die meisten Unternehmen noch ganz weit vor sich herschieben, also ein Löschkonzept zu haben, auch wenn wir jetzt schon 2018 mit der DSGVO gestartet sind, sind die wenigsten Unternehmen, glaube ich, da schon angekommen. Ja, es kommt so ein bisschen daher, früher hatte man eben Papierakten und musste irgendwann schon aus Platzgründen dann mal das ein oder andere der Aktenvernichtung zuführen, ja, weil man sonst irgendwann nicht mehr wusste, wohin damit. Und ja, Speicherplatz heutzutage kostet zwar auch, aber im Verhältnis zu dem, sich da zu überlegen, was habe ich eigentlich alles hier auf meinen Servern rumfliegen und wie kriege ich das sortiert und aussortiert vor allen Dingen auch, tut sich jeder schwer, weil im Alltag fällt es ja auch nicht auf. Und auch da plädieren wir erstmal dazu, mit Pragmatismus ranzugehen. Also zum Beispiel sich einfach mal direkt zu überlegen, welche Daten brauche ich denn eigentlich gar nicht? Also welche muss ich vielleicht auch gar nicht erstmal erheben und auch gar nicht speichern? Also schon direkt am Zeitpunkt der Erhebung einfach anzufangen, sich zu überlegen, was ist jetzt unnütz und was brauche ich wirklich? Also wenn wir auf ein Beispiel gehen, jeder von uns ist sicherlich mal Mieter gewesen und wenn ich in so einem Verfahren bin, mich um eine Wer also Wohnung zu bewerben, inzwischen ist es ja so, dass man sich da irgendwie mit ganzen Bewerbungsmappen schon fast um eine Wohnung prügelt und die Vermieter verlangen unglaublich viele Nachweise von einem, weil sie wollen natürlich auch aus diesem großen Pool an potenziellen Mietern den besten herausfiltern, denjenigen, der ja vielleicht das dickste Konto hat oder wie auch immer. Und ja, man wünscht sich aber vielleicht dann, wenn es dann doch zur Vertragsunterzeichnung gekommen ist, dass der Vermieter diese ganzen Nachweise, die er von einem verlangt hat, dann auch entsorgt, weil dann habe ich einen Mietvertrag, der ist unterschrieben und der gilt dann. Und ja, meine Gehaltsnachweise der letzten Monate muss dieser Vermieter dann eigentlich nicht mehr aufbewahren. Es hat für ihn ohnehin keine Relevanz mehr und würde mir wünschen, wenn ich dann irgendwann umziehe, dass der Vermieter auch irgendwann mal diese Sachen, ja, wieder löscht. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir häufig nicht. Es gibt da eben diesen großen Fall, der auch ja, durch die Presse gegangen ist. Ein sehr, sehr großer deutscher Vermieter mit, ja, man kann sagen, Hunderttausenden Mietern hat sich an dieses Prinzip der Datensparsamkeit eben nicht gehalten. Die hatten ein System, aus dem man angeblich gar nicht löschen konnte. Und am Ende hat es diesen großen deutschen Vermieter 14,5 Millionen gekostet, weil sie nie gelöscht haben in den ganzen letzten Jahrzehnten. Und ja, blöd gelaufen und am Ende musste er dann trotzdem löschen. Also plus Bußgeld. Und ja, da ist so ein bisschen die Frage, man sollte sich einfach direkt überlegen, bevor man die Sachen lange speichert und vergisst, was mache ich eigentlich konkret damit? Also man muss eigentlich am Kern anfangen. Das ist so ein bisschen unser Ding.
Ja, Herr Henrichmann, wie stehen Sie zu dem Thema Speicher- und Löschfristen? Beschäftigt ja nach wie vor viele Unternehmen und sicherlich auch bei Ihnen im Wahlkreis. Was haben Sie für eine pragmatische Lösung?
Naja, man kann ja gute Praxisbeispiele anführen. Ich war selber vor einiger Zeit mal in einer großen deutschen Stadt unterwegs, habe mir dann die App des dortigen Verkehrsbetriebes runtergeladen, Tickets gebucht und so weiter. Und dann kriege ich dann nach gewisser Zeit eine E-Mail, so nach dem Motto, Sie haben sich jetzt die und die Zeit nicht mehr eingeloggt, so nach dem Motto, Stichwort Datensparsamkeit. Und wir kündigen hiermit an, dass wir jetzt bald löschen. Punkt. So, dann kann ich dann sagen, nö, möchte ich nicht, weil nächste Woche bin ich wieder da, alles prima, oder es ist eben so. Ich meine, es gibt ja solche Mechanismen. Und umgekehrt zeigen mir solche Fälle aber auch, ehrlicherweise auch verglichen mit vielen Erfahrungen aus dem Wahlkreis, dass manche Leute resignieren, weil die Anforderungen so hoch sind. Und wir sehen ja auch vieles, die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung in Deutschland war ja ruckelig. Auch die Frage, wann, ab welcher Schwelle brauche ich eigentlich einen Datenschutzbeauftragten zu der Zeit damals, als wir es politisch diskutiert haben, war der Markt halt echt, sagen wir es mal vorsichtig, angespannt. Es gab auch einige Scharlatane, natürlich auch viele gute. Und viele haben dann gesagt, Mensch, ich fühle mich überfordert. Ich weiß, die Behörden können das eh alles gar nicht kontrollieren. Ich lasse erstmal alles so. Und ich sehe gelegentlich heute auch noch mal den Server irgendwie, der einfach irgendwo unterm Schreibtisch steht, wo ich sagen würde, naja, ob das jetzt alles so neuester Stand ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht. Und das ist ja das, was ich meine mit lieber 80%, die funktionieren. Und ich sag mal, solche Löschlösungen sind ja jetzt auch kein Hexenwerk, wenn ich gut betreut, beraten bin. Und das ist wieder der Punkt und der Kritikpunkt, den ich dann teilweise auch an den Datenschutzaufsichten habe. Und dann nehme ich jetzt nur einzelne Personen, ich will es gar nicht pauschal machen. Aber wenn ich mich natürlich auf die Frage von Bußgeldern konzentriere, die Ursprungsidee war zum Beispiel auch die Beratung. Und ich weiß gar nicht, wie viele Ehrenamtler mich gefragt haben, wie viele Vereine gesagt haben, wir finden keinen Geschäftsführer mehr, der sich um die Buchhaltung und Co. kümmert, weil er, ne, was, warum auch, was hat er davon außer ein Risiko im Zweifel? Und das ist doch ziemlich blöd. Und wenn man dann irgendwie diesen Dienstleistungsgedanken vielleicht auch mal mitnehme und dann vielleicht auch mal hier und da ein bisschen besser anleiten würde, hätten wir auch unterm Strich weniger Verstöße. Heißt für mich weniger scharf gestellte gesetzliche Bußgeldvorschriften, sondern vielmehr auch in die Betreuung, Beratung zu gehen. So wie das beim Kritis-Dach-Gesetz zum Beispiel angelegt sein soll. Da fragt man sich natürlich, wer soll es machen. Aber auch bei der NIS-2-Umsetzung wäre das meine Forderung. Liebe Leute, beim Cyberschutz könnt ihr nicht nur Forderungen aufstellen und mit Bußgeldern drohen. Ihr müsst den Leuten, den Betrieben, den Institutionen dann auch helfen, das zu können. Natürlich gibt es private Anbieter und die machen auch super Arbeit, aber eben, wie gesagt, ich finde, das ist auch eine staatliche Aufgabe, zu sagen, was erwarten wir von dir, lieber Bürger? Und das könnte manchmal ein bisschen mehr sein.
Ja, versuchen wir vielleicht auch nochmal einen Bogen zu schlagen. Ja, bisher ist ja der Datenschutz bei uns jetzt hier im Gespräch so ein bisschen als Pflichtaufgabe wegzukommen. Ja, Herr Henrichmann, Sie beschäftigen sich jetzt ja auch schon sehr lang mit dem Thema. Man kann ja auch mal versuchen, die Sache sehr positiv zu sehen. Also sehen Sie irgendwo, wo man sozusagen mit dem Datenschutz sozusagen auch Mehrwerte schaffen kann. So ein Beispiel hatten Sie ja am Anfang jetzt auch mit dem Dashboard skizziert, wenn man das vernünftig umsetzt, wie in Estland. Ja, wo sehen Sie da aus Ihrer Sicht da noch Potenzial, vielleicht auch mit einer klugen Datenpolitik?
Na, ich glaube, dass es totaler Standortfaktor ist, natürlich. Also, ich sag mal, wenn ich forsche, möchte ich ja auch, dass meine Daten sicher sind. Wenn ich Innovationen schaffe, möchte ich, dass meine Daten sicher sind. Wenn ich kommuniziere, möchte ich, dass sie sicher sind. Und insofern, glaube ich, macht es ja auch schon einen Unterschied, sozusagen, ob ich Datenverkehr betreibe in Europa unter dem Schild der Datenschutzgrundverordnung oder irgendwo am anderen Ende der Welt, wo es diese Level vielleicht nicht gibt. Und wenn das dann klug gemacht ist und vielleicht auch die in Deutschland entwickelte IT-Lösung, die App, was auch immer, da Vorteile bietet, was Sicherheit angeht, dann glaube ich, sind wir da vorne. Ich meine, deutsche Ingenieurskunst immer hoch im Kurs. Jetzt kann man IT-Entwicklung vielleicht auch darunter subsumieren und sagen, ja Mensch, wir sind da ganz weit vorne. Wenn wir uns manchmal ein bisschen lockerer machen würden. Und damit meine ich jetzt keinen laxen Umgang mit Daten, sondern wirklich auch manchmal die Potenziale besser machen. Also ich weiß seinerzeit, dass einige Startups gesagt haben, ich gründe lieber in Österreich als in Deutschland oder in Bayern, weil auf der anderen Seite sozusagen mit einer zentralen Aufsichtsbehörde bessere Absprachen zu treffen waren. Und das sind zum Beispiel Signale, wo wir sagen, da sind wir nicht nur sozusagen weltweit vielleicht manchmal ein bisschen zu streng, aber auch, sondern insbesondere innerhalb von Europa. Und da sehe ich halt Luft nach oben. Die Datenschutzgrundverordnung ist ein super Gerüst und das sage ich auch ausdrücklich, weil viele immer sagen, diese doofe Datenschutzgrundverordnung. Nein, sie ist eine klasse Idee. Ich glaube, es geht hier nur um Fragen der Nutzung und Umsetzung.
Ja, Lucia, Ball zu dir, so aus der Beratungspraxis. Wo und wie können aus deiner Sicht ja Unternehmen mit dem Thema Datenschutz Mehrwerte generieren?
Ja, ich bin da total beim Herrn Henrichmann. Also ich fand die Idee oder beziehungsweise das Beispiel vorhin total schön mit dieser Städte-App. Das ist doch etwas, was einem ein gutes Gefühl gibt, dass so eine App selber auf die Idee kommt, beziehungsweise eben die Programmierung dahinter. Es wurde jetzt länger nicht verwendet. Offenbar scheint es gerade nicht gebraucht zu werden. Also frage ich mal danach, ob gelöscht werden soll. Ich finde, das sind smarte Lösungen, das sind pragmatische Lösungen und da hat man doch als Nutzer dann auch hinterher ein gutes Gefühl. Und warum? Gibt es das nicht häufiger, fragt man sich dann. Also ich denke schon, dass gelebter Datenschutz das Vertrauen eben, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, der Kunden in ein Produkt stärken können und damit eben auch die ja, Reputation eines Unternehmens auch steigen kann. Wir sind viel zu sehr häufig in Europa eigentlich generell davon abhängig, dass wir US-amerikanische Lösungen nutzen oder von noch woanders her Lösungen nutzen und die sich eben da mit einer ganz anderen Blickrichtung den Themen widmen. Und wir sollten vielleicht mehr danach schauen, wie wir mit unserem Wertesystem gute Lösungen schaffen. Und das ist eine Mischung auch wieder da von IT-Sicherheit und auch Datenschutz. Denn wenn ich auch Applications habe oder Anwendungen habe, die von sich aus schon unsicher sind. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den wir zu ganz Beginn hatten, warum wir in unserem Staatsapparat nicht alle Daten, die irgendwo verfügbar sind, bei verschiedenen Behörden, nicht einfach mal in einen Topf schmeißen. Ja, wir haben wahrscheinlich alle Angst, dass am Ende das eine System dann gehackt ist und dann alles direkt offenbart ist. Also da ist dann eine Riesenanforderung an die Security eigentlich zu richten. Und ja, also um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, es kann auf jeden Fall ein Mehrwert sein, wenn ich mich für Datenschutz auch als Unternehmen stark mache und es ist eben nicht nur als Verhinderer sehe und als etwas, was mein Business irgendwie beschränkt. Ich denke schon, man sollte es als strategischen Wettbewerbsvorteil ja, für sich sehen und sich davon von der Masse abheben. Und ja, dann werden auch die Mehraufwände und die negativen Erfahrungen, die man damit häufig verknüpft, vielleicht auch verschwinden, weil man einfach merkt, ach ja, das finden meine Kunden eigentlich doch ganz gut. Und ja, würde dafür plädieren, einfach das bisschen pragmatischer und klüger anzugehen.
Ja, vielen Dank. Noch ein letztes Thema mit Blick auf die Zeit. Ja, das Thema KI spielt ja mittlerweile eine immer größere Rolle. Und ja, seit dem 1. August haben wir jetzt auch die EU-KI-Verordnung in Kraft, die versucht hier einen ja, klaren Rahmen zu schaffen mit ihrem Risikomodell, dass zum Beispiel Dinge wie Social Scoring komplett verboten sind. Andere ja, risikoreiche Anwendungen sind mit Auflagen versehen. Lieber Herr Henrichmann, wie sehen Sie diese neue Verordnung als Chance für Innovation hier bei uns in Deutschland oder vielleicht auch eher als Überregulierung?
Gute Frage. Ich würde es erstmal ein Stück weit abwarten wollen. Ich finde immer wichtig, wenn man eine jetzt nicht mehr ganz so neue Technologie wie die KI auf die Schiene setzt und Erfahrungen sammelt, dass man auch in der Lage ist, Erfahrungen zu sammeln. So, jetzt wissen wir beide in positiver wie in negativer Art und Weise, dass KI Fluch und Segen gleichermaßen ist. Also Stichwort Cyberangriffe zum Beispiel. Wir wissen von KI-generierten Angriffen. Umgekehrt kann aber auch beim Cyberschutz KI Hilfe sein. So, und da ist natürlich dann eben die Frage, kann man heute schon die Fragen beantworten bei einer Technologie, die in den, ja, vielleicht noch Kinderschuhen steckt und die sich rasant entwickelt und die auch unglaubliche Potenziale bietet. Und da würde ich den Fokus drauf legen, auf die unglaublichen Potenziale, dass wir uns nicht ängstlich machen, dass man vielleicht bei bestimmten Fragen jetzt noch Leitplanken formuliert, halte ich für absolut richtig. Aber wir müssen halt irgendwie auch schauen und uns da auch die Freiheiten geben, die Debatten fortlaufend zu führen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und es gibt viele, viele unglaublich positive und gute Anwendungsfelder für KI und die dürfen wir uns nicht versperren. Deswegen würde ich jetzt sagen, Totalverriss gibt es von mir nicht. dass man hier und da kritisch drauf guckt, kann ich verstehen. Aber wie gesagt, wir dürfen uns die Chancen nicht abschneiden und wir müssen jederzeit in der Lage sein, Regulierung auch wieder zu lösen, aufzuheben, zu ändern, wenn wir Entwicklungen feststellen, die einfach nicht passen.
Ja, Lucia, deine Einschätzung zum Abschluss zum Thema KI, kann es vielleicht sogar eine Chance sein, Unternehmen jetzt konkret bei der DSGVO-Umsetzung zu helfen?
Ja, fände ich prima, ne? Also wenn die KI mir sagt, wann ich welche Daten löschen soll und welche ich besser noch aufhebe, weil vielleicht noch irgendwie das Finanzamt um die Ecke kommt und irgendwas prüfen möchte, bin ich sofort dabei. Wenn ich eben weiter dabei bleibe und die Hoheit über meine Daten behalte und nicht blind und ungeprüft alles in die KI reingebe, dann denke ich, kann die KI auch ein Mehrwert sein und da auch dabei unterstützen, die Daten zu schützen. Wir müssen es abwarten, ne? Also ich finde auch toll, dass wir eben in Europa mit der KI-Verordnung Vorreiter sind und wir müssen schauen, wie sie jetzt in der Praxis umgesetzt werden kann. Viele sagen eben, ja gut, sie ist jetzt schon ein Stück weit veraltet oder sie ist zu streng. Wir müssen es sehen. Also ich denke, jedes Gesetz lebt davon, dass es Veränderungen auch unterliegt. Es ist wie bei der DSGVO, da sind wir auch noch nicht bei der letzten Weisheit angelangt. Und am Ende ist es eben Auslegungssache auch ein Stück weit. Ja, wir haben natürlich auch viele Kunden, die KI-Produkte einsetzen möchten und beschäftigen uns auch selber im Unternehmenskontext ausführlich mit dem Thema KI. Wir sehen Risiken. Natürlich, ne, also weil man eben nicht weiß, was macht die KI mit den Daten, die reingegeben werden. Und ich muss natürlich auch bei meiner Belegschaft darauf achten, dass sie sensibilisiert sind, dass ich darauf achte, dass dort keine personenbezogenen Daten reingegeben werden, keine Geschäftsgeheimnisse eingegeben werden. Das sind ja vielfältige Probleme, die wir da sehen, gerade wenn man eben ja, frei verfügbare KI-Systeme nutzt und nicht eine eigene KI bei sich ja, in der eigenen Infrastruktur nutzt, ne, die schon ja, die man trainiert eingekauft hat und dann eben nur noch im eigenen Kosmos weiter trainiert mit Inhalten, ist das auf jeden Fall eine Gefahr. Und von daher, man kommt nicht drum rum, ja, Richtlinien aufzustellen für seine Mitarbeitenden, aber man sollte sich die Chancen, die die KI bietet, auch nicht entgehen lassen. Und von daher, ja, Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Und wenn wir diesen Zug verpennen, ja, ich glaube, dann ist uns irgendwie auch nicht mehr zu helfen. Also ich denke, wir müssen es wagen irgendwo.
Ja, schönes Schlusswort eigentlich. Ich denke, ja, ihr seid euch da einig. Also, was ich von dir da raushöre, deckt sich sehr mit dem, was auch Herr Heinrich Mann gesagt hat, ne? Die Potenziale nicht verpassen, Chancen nicht verpassen, pragmatisch sein auch beim Thema Regulierung. Und ich glaube, was man auch sagen kann, sieht man jetzt ja auch beim Thema KI stehen wir erst am Anfang. Also da wird es sicherlich auch noch das eine oder andere zu diskutieren geben. Vielleicht und wahrscheinlich auch zum Thema Datenschutz. Von daher erstmal bis dahin ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, lieber Herr Heinrich Mann, und an dich, liebe Lucia, für das Gespräch und an Sie und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank, Heinrich Mann, dass Sie sich gewagt haben, hier bei uns ja, mitzusprechen. Finde ich ganz toll. Vielen lieben Dank und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke für das Format. Alles Gute, viele Grüße.